Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen hier aus Bogenhofen. Wir sind wieder zusammengekommen, um über die Bibel zu sprechen. Es geht weiter um den Korintherbrief. Wir sind diesmal im 1. Korintherbrief ab Kapitel 5. Und mit mir hier in der Runde ist Jutta, René, Hannes und ich bin Thomas. Wir wollen miteinander einsteigen, indem wir miteinander beten. Großallmächtiger Gott, wir wollen hier dein Wort studieren. Und vor uns liegt ein Abschnitt, der ganz praktisch ist, der uns auch herausfordert. Es geht nicht nur um damals, es geht auch um heute. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns führst, dass du uns hilfst beim Studium und dass wir uns alle was mitnehmen können, was uns im Glauben stärkt. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Wir steigen gleich ein, 1. Korinther Kapitel 5. Und dort wird gleich von einem Unzuchtfall gesprochen. Jutta, könntest du uns das mal lesen? 1. Korinther 5 und dort die ersten 8 Verse, Vers 1 bis 8.
Okay, überdies geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, von der auch die Heiden nicht zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf das, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde? Ich zwar, der ich mit dem Leibe nicht da bin, doch mit dem Geist, habe schon, als sei ich gegenwärtig, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr versammelt seid im Namen des Herrn Jesus und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, wollen wir diesen Menschen übergeben, dem Satan zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Ruhm ist nicht fein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Osterlamm, und das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Argheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit.
Ja, danke. Ja. Dankeschön bis dahin. Worum geht's denn hier dem Paulus? Das hört sich ja ziemlich krass an. Das scheint irgendwas ihn ziemlich aufzuwühlen. Was ist denn hier so verstörend?
Also sind zwei Probleme. Das eine ist, wie in Vers 1 gesagt, dass jemand die Frau seines Vaters hat. Das ist nach dem levitischen Gesetz, 3. Mose 18 und 20 verboten. Das durfte nicht sein. Und das andere Problem ist, dass die Gemeinde hier falsch reagiert. Sie hätte diesen Mann, hier wir hören hier in Vers 2, sie eigentlich aus der Mitte hinweg tun sollen, und stattdessen verhalten sie sich wohl aufgebläht, heißt es bei mir, wohl irgendwie geistlich überheblich und lassen das einfach geschehen.
Also Paulus ist offensichtlich schockiert darüber, ja, dass die Gemeinde nicht nur so eine Situation hat, sondern die auch sogar noch toleriert, sogar noch stolz ist darauf.
Sie unternehmen einfach nichts, das ist das Problem. Ja.
Und das ist ja auch schockierend, finde ich, oder? Es ist wirklich schockierend.
Was denkt ihr, wie kann das passieren, dass man so blind wird? Dass einem die Dinge, die eigentlich schockierend sind, und das scheint ja hier der Fall zu sein, die Gemeinde gar nicht mehr schockiert.
Also normalerweise würde ich sagen, das ist das heidnische Umfeld und das färbt ab. Aber wir hören hier, Paulus sagt es ganz deutlich, selbst unter den Heiden ist das unerhört, Vers 1. Und da muss man sich schon fragen, wie konnte es so weit kommen? Ich kann mir da nur irgendeine ganz besondere Konstellation vorstellen. Vielleicht hatte der Vater vorher als eine sehr viel jüngere Frau genommen, als zweite Frau. Es ist ja nicht seine Mutter, es ist ja eine neue Frau, die da reinkommt. Ja? Vielleicht waren die vom Alter her gar nicht weit auseinander. Der Vater ist vielleicht sehr bald verstorben. Die beiden haben sich gut verstanden, so kommt eins zum anderen. In Ordnung war es trotzdem nicht. Und auch unter den Heiden nicht. Von daher hätte es auch für die Christen in der Gemeinde, auch für die Heidenchristen in der Gemeinde klar sein müssen, das geht so nicht. Die darf er nicht haben.
Ja.
Eigentlich.
Eigentlich. Ja. Also nach 3. Mose 18, wie du es schon gesagt hast, und 20 war es verboten, so in der engen Verwandtschaft eine Ehe einzugehen oder eine Beziehung. Aber das war nicht nur im Judentum verboten, das war auch im Heidentum, sprich im römischen Gesetz verboten. Darum sagt Paulus, nicht einmal bei den Heiden kommt so etwas vor. Das gibt's doch nicht. Interessanterweise sagt Ellen White, dass Paulus einen Brief bekommen hat, wo über einige Missstände geschrieben wird und er soll doch darauf reagieren und sagen, was sie tun sollen. Aber diese Geschichte haben sie ausgelassen. Und Ellen White sagt dann, der Heilige Geist hat dem guten Apostel Paulus gezeigt, dass es hier noch ein zusätzliches Problem gibt. Also sie waren sich offensichtlich dessen bewusst, dass es ein Problem ist, haben aber versucht, den Mantel des Schweigens darüber zu legen und dem Kollegen Paulus weit in der Ferne nicht davon zu berichten.
Wenn Ihnen das bewusst ist, muss man sich ja fragen, warum haben Sie es nicht dann behandelt, das Problem? Und da sind wir bei einem Thema, das wir auch in der Gemeinde heute kennen. Ich denke, eine Erfahrung war in einer Gemeinde zu Gast. Wir kamen auf das Thema korrigierende Seelsorge und Ausschluss zu sprechen. Ja. Und da hat mir stolz einer der Verantwortungsträger dort gesagt, wir haben seit, ich glaube, 1980 niemand mehr ausgeschlossen. Voller Stolz. Und ich habe mich nur gefragt, habt ihr seit 1980 keine ernsten Probleme mehr in der Gemeinde gehabt, die das vielleicht nötig gemacht hätten? So kommt es mir hier auch ein bisschen vor. Ein Ausschlussverfahren ist ja immer etwas, das eine Gemeinde auch zerreißen kann. Was für Parteiungen sorgt. Dann hat man gewisse Befangenheiten. Man ist vielleicht verwandt, verschwägert. Der eine hält es mit dem, der andere hält es mit dem. Und das ist schwierig für so eine Gemeinde. Das ist eine Zerreißprobe. Und trotzdem sehen wir hier, Paulus ist ganz deutlich, das hätte angegangen werden müssen. Einfach nur schweigen um des lieben Friedens willen ist manches Mal gut, wenn man geschmäht wird und so, Schmähung zu überhören. Aber bei so einem Fall, wo es um Unmoral geht, muss man handeln.
Ja. Wir wissen natürlich nicht, in welcher gesellschaftlichen Position dieser Mann stand, aber er war offensichtlich Christ. Sie war offensichtlich keine Christin, weil Paulus über sie dann nichts mehr weiter schreibt. Und viele vermuten, dass das wahrscheinlich ein wohlhabender, reicher Mann vielleicht von irgendeiner wichtigen Gesellschaftsschicht oder oberen Gesellschaftsschicht abstammt. Und so die Gemeinde halt sagt, naja, ist ja prominenter, nicht? Da müssen wir mit einem anderen Maß messen.
Und wenn es in diese Richtung geht, dann merkt man schon, welche Herausforderungen damit verbunden sind, auch in der heutigen Zeit. Ja. Urteilt man oder betrachtet man das ohne Ansehen der Person? Das ist wahrscheinlich hier das Thema. Okay, schauen wir mal, was Paulus hier so vorschlägt. Gehen wir mal noch in Vers 9 bis 13, dann haben wir das ganze Kapitel mal gelesen. Und dann schauen wir uns noch an, was Paulus hier als Ratschlag gibt. René, kannst du uns das lesen, Vers 9 bis 13?
Gerne. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg.
Dankeschön. Also so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wir hatten ja schon gelesen, in Vers 5 war das, ja, dem Satan übergeben. Er hat auch davon gesprochen, ihn zu verstoßen, je nach Übersetzung. Also was denkt ihr hier über die Worte, die Paulus hier sagt? Klingt das nicht ziemlich krass?
Ja, schon auf alle Fälle, finde ich. Klingt krass, aber ich denke, so wie wir das vielleicht verstehen, ist es nicht ganz zu verstehen, sondern eher mit dem Sinn, dass man jemandem sich seine Konsequenz überlässt, ja, auch ihm zeigt, das, was du machst hier, denke drüber nach, raus aus unserer Mitte. Du sollst jetzt einfach mal schauen. Auch das war ja auch ein Schutz der Gemeinde. Die Gemeinde war ja auch ein gewisser Schutz. Es war ein Raum, wo die Gläubigen zusammen waren. Und wenn man jetzt sagt, du sollst dem Satan überlassen sein, dann denke ich, ist das auch so ein Stück weit, trag die Konsequenz außerhalb von uns und komm zur Besinnung.
Ich meine, die Formulierungen, die klingen für uns ein bisschen hart, ja, das gebe ich gerne zu. Auf der anderen Seite, wir dürfen nicht nur über diesen Ausschluss aus der Christengemeinde nachdenken, sondern wir müssen auch über die Motivation, die Paulus in dem Herzen trägt, nachdenken. Einerseits sagt er, vielleicht gelingt es ja doch, dass er noch gerettet wird. Ja, er formuliert es anders, aber das ist sein Anliegen. Er will also nicht nur den Ausschluss, sondern er will eigentlich das Beste für diesen Mann, der in die Irre geht, theologisch und praktisch. Und der zweite Punkt, den Paulus hier hat, sagt, naja, wir brauchen einen Schutz der Gemeinde. Also einerseits für ihn das Beste und andererseits für die Gemeinde, dass nicht durch dieses schlechte Vorbild andere vielleicht sozusagen angesteckt werden. Und diese zwei Anliegen, wenn ich das von der Motivation her anschaue, dann sage ich, die sind lauter, die sind gut, die sind durchaus okay und positiv. Auch wenn die Konsequenz vielleicht hier recht radikal klingt.
Würdest du sagen, oder ich frage euch uns alle mal, wäre das so das Ziel einer korrigierenden Seelsorge?
Würde ich sagen, das ist genauso heute das gleiche Ziel. Ja. Schutz der Gemeinde vor falscher Theologie oder Unmoral oder was auch immer es ist. Und natürlich auch Schutz des Einzelnen, der hier einen falschen Weg einschlägt, in der Hoffnung, ihn wieder zurückzugewinnen. Das muss immer unser Motiv sein.
Ja, um ihn zu gewinnen. Okay.
Ich wollte noch sagen, ich finde das vom Hannes schön formuliert, weil es, du sagst Schutz zweimal. Und es ist eben nicht eine Strafe, sondern eben korrigierend und schützend für beide Seiten, für den, ich sag mal, den Täter und dann der Gemeinde. Es ist also was ganz anderes, ein anderer Ansatz, ein liebevoller.
In Matthäus 18, Verse 15 bis 18 wird ja auch über korrigierende Seelsorge gesprochen. Es geht darum, dass man zunächst persönlich mit dem spricht, der gegen einen gesündigt hat, dann ein Zeuge, dann die Gemeinde. Und wenn das alles nicht fruchtet, sagt Jesus, dann sei er für euch wie ein Heide oder Zöllner. Und das finde ich interessant. Er sagt nicht wie ein allgemeiner Ausgestoßener, wie ein Gottloser, wie jemand, den man vielleicht meiden sollte dauerhaft. Heiden und Zöllner sind diejenigen, die gerne in Jesu Gefolge gewesen sind. Er hat sich um diese Leute bemüht. Er ist mit ihnen gemeinsam auch zu Tisch gesessen. Er hat deren Praktiken nicht gut geheißen, dem, was sie unlauter getan haben, aber er hat sie auch nicht gemieden, er hat sich bemüht um sie. Und so verstehe ich es auch mit der korrigierenden Seelsorge. Man bemüht sich erst mit verschiedenen Runden von Gesprächen, vielleicht kann man ihn als Bruder zurückgewinnen. Sollte es nicht gelingen und es kommt zu einem Ausschluss, sollte man diese Person immer noch als jemanden betrachten, um den man sich auch kümmert, wie um all die anderen, die draußen sind, die man gewinnen möchte für das Heil. Das hört ja nicht auf. Einmal drin, deshalb nie wieder drin, das kennen wir ja nicht. Wir bemühen uns ja schon, jemanden dann auch wieder zurückzuholen, wenn möglich.
Also wenn ich das heute formulieren müsste, würde ich nicht sagen, dem Satan überliefern. Ich würde es ein bisschen anders und moderner ausdrücken. Und wir wundern uns vielleicht, ja, nicht einmal essen soll man mehr mit dieser Person. Ja. Aber da muss man auch wieder bedenken, wie das damals empfunden wurde. Da gibt es in den Evangelien die Geschichte, Jesus isst, mit zwei S geschrieben, mit den Zöllnern und mit den Sündern. Und das, was die Leute sich gedacht haben, Jesus isst, mit einem S geschrieben, ein Sünder und wie die Zöllner. Ja? Also wenn ich mit jemandem esse, dann bin ich auf gleichem Niveau mit ihm. Und das ist hier der Hintergrund. Ja? Also ich glaube nicht, dass das jetzt so wörtlich gemeint ist, dass, ich habe das gehört bei den Zeugen Jehovas, soll das manchmal der Fall sein, dass man mit dieser Person kein Wort mehr redet und nicht einmal isst, selbst wenn es der Ehepartner ist. Ja? Und dann sage ich, na, ich glaube, diese lieblose Haltung will Paulus nicht. Er will ja den wieder zurückgewinnen und das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich muss aufpassen, dass ich mich von ihm distanziere. Das ist das, was sein Anliegen ist.
Ich meine, gerade wenn man mit dem anderen dann so umgehen soll wie mit einem Zöllner oder mit einem Sünder, wäre das Anliegen, die Person zu gewinnen und nicht mit ihnen nichts zu tun haben wollen. Weil Jesus hat das ja nicht gemacht, sondern er ist gerade bewusst auch auf die Zöllner und Sünder zugegangen, hat mit ihnen Zeit verbracht. Also ist das ja auch das Anliegen, ja, gerade sich darum zu kümmern. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Was denkt ihr? Korrigierende Seelsorge. Macht am besten der Pastor, ne? er alleine ist dafür zuständig.
Die unangenehmen Aufgaben für den Prediger.
Dann hätte der Pastor ja quasi königliche Vollmacht. Er entscheidet, wer dazugehört und wer nicht. Tatsächlich haben wir sehr früh in der christlichen Geschichte genau diese Vorstellung schon. Anfang 2. Jahrhundert gibt es schon die ersten Hinweise, dass jemand, Ignatius zum Beispiel, ja, der Überzeugung ist, der Bischof sollte entscheiden, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht. Er entscheidet, wer getauft wird und wer nicht, und ausgeschlossen. Das haben wir als Adventgemeinde Gott sei Dank nie so gesehen. Wir sagen, der Prediger allein hat, wenn es um so ein Ausschlussverfahren oder korrigierende Seelsorge geht, auch nur eine Stimme, auch nur wenn er Gemeindeglied ist in dieser Gemeinde. Ansonsten ist er nur beratend tätig und administrativ, dass alles gemäß unserer Gemeindeordnung verläuft. Und die wiederum sieht vor, dass nicht mal der Gemeindeausschuss das entscheiden darf, sondern nur die Gemeindevollversammlung, also jedes zur Gemeinde gehörende Mitglied. Und ich finde das auch sehr wichtig, denn es kann viel zu leicht passieren, dass persönliche Fäden darüber ausgetragen werden. Wenn aber die Gesamtgemeinde entscheiden muss, wird man sehr, sehr vorsichtig sein, was man da reinbringt. Ja. Da sind viel zu viele, die sich das dann anschauen und auch genau auf Herz und Nieren prüfen werden, ob das standhalten wird, diese Anklage.
Das sagt eigentlich der Bibeltext hier auch im Vers 4. Wenn ihr und mein Geist und so weiter versammelt seid. Also ihr als Gesamtgemeinde müsstet jetzt über diesen einen Bruder ein Urteil fällen und einen Entschluss schlussendlich fassen. Ja. Also der Prediger kann sicher seelsorgerliche Gespräche führen, aber auch diese zwei oder drei Zeugen aus Matthäus 18 spielen eine Rolle. Also es sollen so viele wie möglich involviert sein, damit auch der Beschluss, der gefasst wird, fair und korrekt ist.
Aber dann, wenn er draußen ist, was machen wir dann mit ihm? Und da finde ich, ist die Diakonie zum Beispiel schon wichtig, weil wir haben ja eine Diakonie in unserer Gemeinde. Da finde ich, setzt die eigentlich auch genauso an, dass wenn dann jemand draußen ist, weil das so befundet wurde, dann ist wichtig, dass man Kontakt hält und demjenigen zeigt, also du bist jetzt nicht unser Aussätziger, sondern wir lieben dich immer noch.
Ja, und vielleicht sogar noch vorher. Also korrigierende Seelsorge ist eben nicht nur die Sache des Pastors, sondern da arbeitet die ganze Gemeinde zusammen und versucht tatsächlich alles, was ihnen in der Möglichkeit ist, in ihrer Macht steht, vielleicht sogar auch in Menschen zu gewinnen und auch zu helfen, zu erkennen, dass es falsch ist. Hier ist ja ein ganz konkreter Fall angesprochen, ja, dass er für sich erkennt, es ist verkehrt, mit dieser Frau zusammen zu sein. Das ist nicht korrekt. Und wenn das dann gelungen ist, ja, dann hat man jemanden zurückgewonnen, so wie es in Matthäus 18 steht, ja, zeigt ihnen, dass alles auf dem falschen Weg ist. Wenn es nicht gelingt, wenn er meint, ihr habt mir nichts zu sagen, so geht es ja leider heute manchmal, ja, dass sie meinen, was hat mir die Gemeinde schon groß zu sagen, ja, dann dreh dich halt aus. Das ist schade.
Also was die Jutta sagt, ist schon sehr wichtig, nicht? Also wir dürfen die Leute nicht dann so fallen lassen und tschüss, du bist jetzt eine Person non grata, ja, du hast nichts mehr mit uns zu tun und wir mit dir nicht mehr, sondern dieses Versuchen zurückzugewinnen, da können wir noch zulegen, denke ich, als Gemeinde.
Na, sicher. Da schließt noch eine ganz praktische Frage an eigentlich. Was denkt ihr, inwiefern oder inwieweit hat denn eine Gemeinde überhaupt ein Mitspracherecht, was mein Leben betrifft? Versteht ihr?
Sag. Die Gemeinde ist ja nichts anderes als ein ausführendes Organ Gottes. So sollte es sein, idealerweise. Aber der festlegt, nach welchen Richtlinien wir unser Leben leben, ist nicht die Gemeinde. Das ist Gott selbst in seinem Wort. Wenn die Gemeinde nun auf Grundlage des Wortes urteilt, ist es rechtmäßig, was sie tut. Tut sie das nicht, in der Kirchengeschichte ist das auch oft genug geschehen in verschiedenen Konfessionen, will jetzt nicht mit dem Finger auf eine zeigen, wo verschiedene Dinge, die gar nicht in der Bibel als Sünde bezeichnet werden, als solche plötzlich gebrandmarkt wurden und Leute exkommuniziert werden, jetzt habe ich es doch verraten, exkommuniziert werden, ja, oder in irgendeiner anderen Weise auf eine Büßerbank, in der hintersten Reihe der Gemeinde, wo sie dann auch nicht sitzen, sondern stehen durften nur und durften nicht mehr teilnehmen an Abendmahl und so weiter. Sowas hat es gegeben, eben auch abseits dessen, was die Bibel sagt. Die Gemeinde hat also schon Autorität insofern, als sie Sprachrohr Gottes ist, um mir in Erinnerung zu rufen, was Gott von mir zu erwartet. Nicht insoweit, als sie einfach zusammenkommt und sagt, wir beschließen jetzt mal und dem Thomas sagen wir jetzt, du darfst das und das nicht. Verbiete dir zum Beispiel zu heiraten oder Kinder zu kriegen oder irgendwas. Ist maßloses Überschreiten der Kompetenzen einer Gemeinde. Ist in der Kirchengeschichte aber alles schon geschehen und Menschen haben sich darunter gebeugt und darunter gelitten. Und da müssen wir eine Grenze ziehen und sagen, Gemeinde, soweit sie sich im Rahmen des Wortes Gottes bewegt, hat Autorität, abgeleitet aus diesem Wort.
Heute steht das Individuum im Mittelpunkt. Damals, vor 2000 Jahren oder noch früher, war das Kollektiv im Mittelpunkt. Und das ist ein bisschen ein anderer Zugang, müssen wir zugeben. Mhm. Ja. Also die Gemeinde und ihre Wichtigkeit und auch ihre Mitsprachemöglichkeit, was jetzt mein persönliches geistliches Leben angeht. Ja. Mhm. Wir heute tendieren dazu zu sagen, was ich glaube und wie ich das umsetze, das geht niemandem was an, nicht einmal meine Geschwister in der Gemeinde. Ja. Mhm. Damals war das anders. Ja. Man hat mehr Anteil genommen und auch mehr Fürsorge und Verantwortung gespürt. Und ich glaube, dass der Zugang von damals gar nicht so schlecht war. Mhm. Wir haben das ein bisschen verlernt, vergessen, verdrängt, was auch immer. Ja. Also es geht nicht darum, da irgendwo in irgendeiner Vergangenheit zu wühlen und jemanden da zu blamieren, sondern es geht darum, einer Person zu helfen, sie wieder auf den rechten Weg zurückzubringen, ihr hilfreich zur Seite zu stehen. Das ist eigentlich das Anliegen. Und da ist das Kollektiv wichtig.
Ja, sicher. Und wir haben ja auch das Bild, was Paulus öfters anspricht, von der Gemeinde als Leib, Jesu. Und Jesus ist das Haupt und wir sind Glieder an diesem Leib. So hat jeder Leib seine Aufgabe. Er kommt ja auch noch in dem Gründerbrief dann darauf und beschreibt dieses Bild dann. Und das soll uns eben auch bewusst machen, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Mhm. Und das ist wichtig, ja.
Und wenn eben ein Glied erkrankt, also sagen wir mal vom wirklichen Körper jetzt her, dann behandelt man das. Dann lässt man das nicht einfach so stehen und gehen.
Genau. Also die persönliche Beziehung unter uns Glaubensgeschwistern, die sollte noch enger sein, damit ich weiß, welche Sorgen der hat, welche Freuden der hat und das mit ihm auch teilen kann und ihm vielleicht hoffentlich auch zur Hilfe eilen kann, wenn irgendeine Sorge da ist.
Auf jeden Fall, ja. Ich danke euch. Wir gehen mal weiter. Wir haben noch Kapitel 6 vor uns in der Lektion. Hier kommt es jetzt zu einem Rechtsstreit unter Christen. Hannes, kannst du uns das lesen? Das ist Vers 1 bis 8, Kapitel 6.
Okay. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun aber über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber.
Dankeschön. Wir werden nachher noch schauen, wie das jetzt in den Gesamtzusammenhang passt. Aber was denkt ihr, was ist jetzt sein Anliegen hier? Was möchte er den Korinthern beibringen?
Also der Kontrast zum Kapitel vorher ist ja schon recht augenscheinlich. Vorher kümmern sie sich gar nicht, obwohl offensichtlich Sünde vorliegt. Und hier kümmern sie sich in einer falschen Weise, gehen gegeneinander vor, wo sie einfach schweigen sollten, sich Unrecht tun lassen sollten. Also sie sind offenbar aktiv an der falschen Stelle. Wenn ich mir das hier so ansehe, muss ich schon sagen, diese Gemeinde scheint auch eine hitzige Gemeinde gewesen zu sein, eine empfindliche Gemeinde. An der falschen Stelle einfach falsche Urteile, ja, falsche Wertmaßstäbe zu haben, das war bestimmt nicht einfach. Und dann höre ich hier Vers 3, die werden die Engel richten. Ich freue mich darauf, dass wir eines Tages in der Zeit des Millenniums alle Menschen und auch die Engel richten werden und die ganze Weltgeschichte verstehen. Aber hier hören wir ganz klar, die können anscheinend nicht mal mit Dingen des alltäglichen Lebens umgehen. Das zeigt eine große geistliche Unreife.
Naja, es gab natürlich auch damals in der Rechtsprechung im Römischen Reich und Korinth war ja auch römisch, ja, doch auch viel Unfaires, sage ich jetzt einmal. Wenn jemand von einer hohen sozialen Schicht kam und entsprechend reich war und wichtig war, dann konnte er mit Bestechung und mit Rhetorik und mit guten Anwälten sehr wohl dieses Urteil zu seinen Gunsten stark beeinflussen und da wurde nicht immer fair gehandelt. Und Paulus sagt, Freunde, verlasst euch nicht auf diese Gerichte. Die bevorzugen den Reichen definitiv, das war allgemein bekannt. Und Paulus sagt, schaut, dass ihr die Sachen intern klärt. und nicht eben vor heidnischen Richtern, die mit ganz anderen Wertmaßstäben an die Sache herangehen, diese Sache austragen sollt.
Ich höre hier sogar noch so ein bisschen anderen Gedanken heraus, so fast schon in der Richtung schmutzige Wäsche öffentlich zu waschen.
Ja, ja.
Genau. Was denkt ihr, warum ist es für unsere christliche Identität denn so schädlich, wenn das gemacht wird? Was bedeutet denn das für die Gemeinde, wenn Streitereien in der Gemeinde plötzlich öffentlich vors Gericht getragen werden?
Also Paulus, Petrus und allen anderen Schreibern im Neuen Testament geht es immer auch um den Ruf der Gemeinde.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also wenn jetzt hier ein Streit innerhalb von Geschwistern stattfindet und die Richter und die Zeugen und die Zuhörer kriegen das mit, dann schadet das dem Ruf der Gemeinde. Hier geht es also nicht um Kapitalverbrechen wie Mord oder sonst was, wahrscheinlich um irgendwelche vielleicht Vertragsdetails, die unterschiedlich ausgelegt werden. Und dann sagt einer, ich habe zu wenig Geld gekriegt und der andere sagt, nein, ich habe aber genug gezahlt. Und also um eher Kleinigkeiten im Vergleich. Und da sagt Paulus, versucht doch das intern zu regeln.
Damals waren Gerichtsverfahren vielfach eine Art Schauprozesse, kam sehr darauf an, welchen guten Rhetor, also Redner konnte man sich leisten, der als Anwalt aufgetreten ist. Die Rechtslehre war nicht so wichtig, sondern die Art des Auftretens, die Überzeugungskraft, die jemand hatte. Und das war umso wirksamer, wenn ein großes Publikum da war, dass man auf seine Seite ziehen konnte. Das heißt, hier kam vielleicht irgendwas an schmutziger Wäsche, vielleicht kleine Vertragsdetails an die Öffentlichkeit und die ganze Stadt zerreißt sich das Maul darüber, dass da zwei sogenannte Christen über solche Lappalien miteinander streiten. Für die war das wichtig, für den Rest ist es vielleicht lachhaft gewesen. Wenn ich mir vorstelle, dass in dieser Stadt bei diesen Leuten dann später missioniert werden soll, dass man sie gewinnen will für den Glauben, der in dieser Gemeinde gelebt wird, dann wird es einfach unwahrscheinlich schwer.
Ja.
Beim Lesen von dem habe ich mir gedacht, es ist so unglaublich. Da wird es eigentlich offensichtlich, was haben sie für einen Geist, dass man da rausgeht und den Schritt tut und sich da so öffentlich mit diesen Dingen preisgibt, ist für mich einfach völlige Verblendung, völliges Irregehen und vor allen Dingen sehr, sehr vermenschelt.
In der Gemeinde gab es offensichtlich auch ein sehr starkes soziales Gefälle. Denkt man dann an die Geschichten, die später kommen, Abendmahl, die Reichen, die essen und völlern und die Armen, die können sich nicht sättigen, ja, bei so einem Agape-Mahl dann. Und es könnte natürlich auch sein, dass hier ein Reicher sagt, okay, ich habe die finanziellen Mittel, ich kann mir den Rechtsanwalt und Rätor und was auch immer leisten, aber du kannst dir das nicht. Ich werde dir schon zeigen, dass ich zu meinem Recht komme, egal ob ich es habe oder nicht habe.
Ja, und genau.
Und dann sagt Paulus, na, das kann doch nicht sein. Bei uns Christen darf es das nicht geben.
Ja, welche Möglichkeiten hätten wir denn als Christen, mit Konflikten umzugehen?
Also eine sehe ich hier in Vers 5 und das stimmt mich schon nachdenklich. Gibt es denn keinen Weisen unter euch, der nicht ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder? Das bedeutet ja auch, dass ich jemanden aus der Gemeinde derart schätze, ihm die Autorität zubillige, ein Urteil über meinen Fall zu sprechen. Ich habe es schon oft erlebt, irgendwelche Streitereien der Gemeinde oder auch bei einem Ehepaar in der Gemeinde, man kommt beratend hinzu, man versucht zu vermitteln und zu helfen und man stellt fest, solange ich das sage, was der Person gefällt, ist es in Ordnung. Wenn ich ihr widerspreche und sage, du handelst falsch, dann kommt ganz schnell, was hast du mir zu sagen? Da sind wir heute, wie du schon sagtest, Hannes, eine sehr individualistische Gesellschaft, die sehr darauf pocht, tritt mir nicht zu nah, meine Freiheit ist mir wichtig. Selbst wenn vielleicht die Mehrheit der Gemeinde dagegen ist, mag es Glieder geben, die dann einfach sagen, ihr habt mir gar nichts zu sagen, ihr seht das alle falsch, nur ich habe recht. Diese Arroganz gibt's ja leider auch. Hier bräuchte es, wie wir hier kennen, Demut, einen anderen entscheiden zu lassen und das dann einfach auch anzunehmen.
Und da sind wir wieder bei dem Geist, ne? Welchen Geist habe ich?
Ich meine, es kann natürlich auch bei uns Christen oder Adventisten passieren, dass aus irgendeinem Grund einmal ein Gericht eine Sache entscheiden muss. Und das ist auch okay. Aber ein Gericht heute versucht viel objektiver an die Sache zu gehen als ein Gericht damals vor 2000 Jahren. Also ich vertraue einem Gericht heute viel mehr, als ich es vor 2000 Jahren einem Gericht zugetraut hätte, ein gutes und richtiges Urteil zu fällen. Aber wenn es um Kleinigkeiten geht, dann sollte man das einfach besprechen. Du fragst, wie könnte man das lösen? Nicht? Wenn wir zwei nicht zurechtkommen, dann holen wir uns einen Dritten, der Mediator ist und uns da irgendwie im Gespräch weiterhilft, dass es nicht vom Verbalen zum Physischen wird, sondern dass wir dann vielleicht wirklich auch eine Lösung anpeilen können, wo beide sagen, ja, für mich ist das dann abgeschlossen und erledigt.
Ja, sicher gut, ja. Okay, danke. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Paulus kommt nämlich jetzt tatsächlich wieder auf das Thema sexuelle Unmoral, also Unzucht, zurück und hat da jetzt so eine Art Lasterkatalog hier von Vers 9 bis Vers 18. Könntest du uns das noch lesen, Jutta?
Mhm. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasst euch nicht irreführen. Weder die Unzüchtigen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind eurer, etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Mir ist alles erlaubt, es frommt aber nicht alles. Mir ist alles erlaubt, es soll mich aber nichts gefangen nehmen. Die Speise, dem Bauche und der Bauch der Speise, aber Gott wird diesen und jene zunichte machen. Der Leib jedoch nicht der Unzucht, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass wer an der Hure hanget, der ist ein Leib mit ihr? Denn es werden, sagt die Schrift, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Fliehet die Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt an seinem eigenen Leibe.
Mhm, dankeschön.
Puh. Schön. Schwer. Schwere Worte.
Schwere Worte? Was sind hier schwere Worte?
Hm. Einerseits kann natürlich schwer sein, die Deutlichkeit, mit der hier gesprochen wird. Hier wird auch manches angesprochen, was man vielleicht gar nicht gerne hören möchte. Erinnert mich dann auch an Epheser 4, wo die Rede davon ist, man sollte gewisse schändliche Dinge nicht mal erwähnen. Paulus erwähnt sie, also in gewissen Zusammenhängen gehört das auch hin. Ja. Da heißt es dann, deckt die Werke der Finsternis auf. Ja? Ja. Die Leute müssen auch dann überführt und überzeugt werden, dass das, was sie tun, falsch ist. Einiges hiervon sind Sünden, von denen wir zumindest ja vielleicht davon ausgehen, dass sie nicht stattfinden in unseren Gemeinden heute. Anderes wiederum, ich denke an sowas wie Habsucht, Lästern. Hm. Das sind Themen, die sprechen uns auch ganz direkt an, denn die haben wir auch in unserer Gemeinde definitiv mehr als einem lieb sein kann.
Hm. Also das Thema Unzucht, so nennen das unsere Bibeln, also meistens wird mit Unzucht übersetzt oder Hurerei. Das ist tatsächlich ein Thema, das sich hier von Kapitel 5, 6, 7, also Sexualität im Großen, durchzieht. Zuerst haben wir diesen Unzüchtigen und dann haben wir hier, der wird Pornos mit der Endung Osk im Griechischen genannt und dann haben wir hier die Porneia, die Unzucht und dann haben wir hier die Porne, die Hure, die Prostituierte. Das ist also offensichtlich ein Problem damals in der Gemeinde gewesen, dass manche da sehr, sage ich jetzt einmal, liberal an die Sache gegangen sind, haben gesagt, was mit meinem Körper passiert, das beeindruckt meinen Geist gar nicht. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja? Und was mit meinem Körper passiert, das hat keinen Einfluss auf mein Christsein sozusagen. Und da sagt Paulus, nein, das ist falsch.
Das entspricht einer typischen Geisteshaltung der damaligen Zeit und auch in der Kirchengeschichte häufig zu sehen, dieser Dualismus. Ja. Dass man sich sagte, der Körper ist unwichtig, dass alles Materielle wird vergehen. Es vergeht ja auch, aber es ist nicht unwichtig. Nur das Geistige und Geistliche ist wichtig. Manche gingen dann so weit, dass sie den Körper kasteit haben, durch zum Beispiel Fasten, durch Schlafentzug und so weiter. Und dadurch meinten, der Geist würde stärker werden. Andere wiederum, indem sie in ihrem Körper und den Trieben einfach vollen freien Lauf gelassen haben. Weil sie, wie du gerade sagtest, Hannes, sagen, hat mit meinem Geist, mit meinem Glauben und mit dem, was wichtig ist für die Erlösung, nichts zu tun. Mhm. Und die Bibel zeigt, wir haben eine ganz enge, einen engen Zusammenhang zwischen Körper und Geist.
Das biblische Weltbild ist ein ganzheitliches, da kann ich die Sachen nicht trennen, Geist, Seele und.
Man hört so ein bisschen das Argument der Korinther in Vers 13, ja, die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise. Als wollten sie ja sagen, ja, wie der Magen für das Essen geschaffen wurde, ja, so ist ja der Körper auch für die Sexualität. Also kann man tun lassen,
passt schon,
was wir wollen, ja. Aber wie wertet Paulus denn hier den Körper auf?
Hm? Ja, also enorm stark. Vers 19 ist der Tempel des Heiligen Geistes.
Ja. Genau.
Mehr geht ja nicht. Das bedeutet, ich achte auf meinen Körper, indem ich ihn so gut wie möglich erhalte. Ich würde ja auch nicht Gott einen Tempel bauen, der nur mit den schlechtesten Materialien hergestellt wird. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt esse oder wie ich mich behandle, also zum Beispiel Schlaf genügend, ja, Wasser genügend, Reinlichkeit und so weiter. Ich achte auf ihn, weil hier Gott drin wohnt. Es gibt einen unwahrscheinlichen Wert.
Der Gedanke, dass er in mir wohnt, ein Tempel, ist ja nicht nur er ist irgendwo, er ist in mir, das ist seine Wohnstätte, finde ich einen ganz tollen Gedanken. Genau. Und da kommt Himmel und Erde irgendwie zusammen.
Ja. Also in Vers 15 haben wir es ja, ne? Ihr wisst ihr nicht, das kommt übrigens auch öfters vor, dieses wisst ihr nicht, ja. Als wollte er sie daran erinnern, dass sie es doch eigentlich wissen sollten, dass eure Leiber Glieder des Christi sind. Und dann Vers 19 und Vers 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Und darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören.
Was ich sehr interessant finde, da im Kapitel 5, 6 und auch 7, woher nimmt Paulus sein Wertesystem? Und er nimmt es definitiv aus dem Alten Testament. Bei diesem Unzüchtigen haben wir gesagt, 3. Mose 18 und 20, hier werden dann die Lustknaben, Knabenschänder genannt, wieder das gleiche Kapitel. Und dann sagt er, du kannst doch nicht mit der Hure ein Fleisch werden. 1. Mose 2. Ja? Also er greift immer zurück auf das Alte Testament. Und das ist die Basis für all seine Entscheidungen, ethisch, moralischer Art oder was auch immer. Und das sollte uns erinnern, dass wir nicht schauen, was ist jetzt so en vogue, was sagt der Zeit. Geist, sondern wir brauchen eine biblische Basis, damit wir ein gutes Fundament haben.
Interessant finde ich auch, Vers 18, da stellt Paulus ganz besonders prominent heraus, dass sexuelle Sünde offenbar einen besonderen Charakter hat. Wenn er hier sagt, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes, wer aber Unzucht, also Porneia, verübt, also alle Arten von sexueller Unmoral, können wir sagen, was 3. Mose 18 und 20 widerspricht, ja, der sündigt an seinem eigenen Leib. Das ist ein anderer Level, den diese Art von Sünde hat, ein andere Qualität im negativsten Sinne, was uns auch zeigt, dass wir gerade in dem Bereich besonders achtsam sein müssen. Wir leben heute in einer Zeit, in der man über sehr vieles hinwegsieht. Gerade sexuelle Sünde ist ja in allen Bereichen irgendwie, solange alle, die beteiligt sind, wollen, ist das schon irgendwie in Ordnung. Das ist so das, was wir eigentlich an Moral in der Gesellschaft heute kennen. In der Bibel haben wir aber eine Menge Vorschriften, die sagen zum Beispiel, ein Mann darf nicht zu einer Frau gehen, die schon der Vater hatte. Da haben wir das Beispiel hier. Es wird ja verallgemeinert dargestellt, das geht generell nicht, ob die verheiratet waren oder nicht oder wie die Beziehung. Es geht nicht Vater und Sohn dieselbe Frau. Und andere Sachen, die kommen, die einfach zeigen, dass es gewisse Schranken geben muss, wer mit wem so eng werden kann, weil Intimität etwas unwahrscheinlich Kostbares und auch Einflussreiches ist. Okay. Und das sehe ich hier in Vers 18. Es geht um diesen Einfluss, den es auf mich hat. Und ich verstehe hier Leib nicht einfach im Sinne von, mein Körper wird beeinträchtigt, sondern ich als ganzes Wesen werde beeinträchtigt, weil Sexualität einfach unwahrscheinlich starken Einfluss auf mich hat. Körperlich auf der einen Seite, aber auch emotional und psychisch auf der anderen Seite.
Ja. Und in Vers 18 steht ja auch außerdem noch, fliehet die Unzucht, das heißt für mich aktiv werden und nicht einfach mich treiben lassen und es drauf ankommen lassen, sondern aktiv mich abwenden oder mich entscheiden, was will ich leben, mit dem Hintergrund, dass ich der Tempel Gottes bin und der Heilige Geist in mir.
Den Gedanken hat ja Paulus auch nochmal an die Thessalonicher dann. 1. Thessalonicher 4, da schreibt er das, ne? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann geht's weiter, dass ihr euch der Unzucht enthaltet.
Ja, und es ist interessant, wie er beschreibt, wie das dann geht. Wenn wir hier den Kapitelbruch mal außen vor lassen, wir würden nahtlos weitermachen, Kapitel 7, dann sehen wir dort, deshalb, um die Unzucht für zu vermeiden, Kapitel 7, Vers 2, soll jedermann seine eigene Frau, jede Frau ihren eigenen Mann haben. Ja. Er macht also klar, es kommt auf den Rahmen an, in der Sexualität gelebt wird. Es geht jetzt nicht darum, gar keine zu haben, sondern es muss mit dem richtigen Partner sein in dieser verbindlichen Beziehung, die er hier nennt. Dann ist das beste Mittel, so verstehe ich ihn, um Unzucht zu vermeiden. Das finde ich schön. Es wird nicht nur ein Problem genannt, es wird auch die Lösung dafür aufgezeigt.
Paulus spricht ja auch alle Extreme an. Nicht? Im Kapitel 6 ist es der lockere Umgang mit der Sexualität und im Kapitel 7, im ersten Abschnitt, da die Verse 1 bis 9, da gibt es Ehepaare, die keinen Sex mehr miteinander haben. Ja. Das ist das andere Extrem. Genau. Paulus sagt, beides ist falsch, ja, das Extrem und dieses Extrem. Und wenn ich den Ehepartner im Auge habe, dann ist Sexualität natürlich was Positives und Gutes. Das ist also keine Frage. Die Bibel hat ein positives Bild zur Sexualität.
Ja.
im rechten Rahmen der Ehe hat.
Richtig, ja. Ja, ja. Ich danke euch. Die Zeit ist schon am Ablaufen. Von daher fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Was ist denn so die Lektion, die ihr mitnehmt aus Kapitel 5 und 6? Kapitel 7 haben wir jetzt nur kurz angerissen. Was ist denn so der Gedanke, den ihr mitnehmen würdet in eine neue Woche?
Was ich mitnehme ist, auch die Gemeinde als Kollektiv muss moralisch verantwortlich handeln. Die einzelne Person sowieso, aber das Bemerkenswerte an diesem Brief finde ich, dass immer dieses Kollektiv, diese Gesamtgemeinde aufgerufen wird, kümmert euch um eure Mitglieder, achtet aufeinander, auch wenn das korrigierende Seelsorge bedeutet, zum Beispiel einen Ausschluss.
Ja.
Ich nehme mit was ganz Persönliches, dass ich mich nicht vom Zeitgeist einfangen lasse und immer wieder mal reflektiere, in welchem Umfeld lebe ich, was schaue ich mir an, mit wem gebe ich mich ab und ja, was füllt meinen Alltag? Und da ganz bewusst zu leben, im Sinne, dass ich der Tempel bin.
Ja.
Also ich als Einzelner, beziehungsweise wir als Kollektiv, als Gemeinde, wir dürfen nicht gleichgültig bleiben oder sein. Wir müssen Anteil nehmen an dem, was mit unserem Bruder und unserer Schwester in der Gemeinde passiert. Im Positiven wie auch im Negativen. Wir müssen reagieren. Wir dürfen nicht einfach wegschauen und sagen, geht mich nichts an, da bin ich nicht involviert, das will ich nicht. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es manchmal zu Diskussionen kommen wird, das wissen wir, ja, wir sollten die Probleme auch anpacken. Und das, sagt Paulus, ist unsere Pflicht als Gemeinde, beziehungsweise auch als einzelne Person. Weil wenn ich jetzt eine Sünde bei einem anderen sehe, soll ich nicht einen Prediger schicken, sondern ich soll ja selber hingehen und versuchen, hier ein Gespräch zu führen.
Okay. Ich danke euch ganz herzlich. Ich gebe die Frage auch mal weiter an die, die noch zuschauen, die zuhören. Was nehmt ihr euch denn mit aus diesem Gespräch, was wir gerade miteinander hatten? Wir beten noch miteinander mit René.
Unser lieber Heiland, wir lesen hier von vielen Problemen in einer Gemeinde, die jetzt schon, also die Glieder der Gemeinde vor etwa 2000 Jahren lebten. Wir sehen aber auch in den heutigen Gemeinden, dass einiges von dem, was wir hier vor uns haben, immer noch präsent ist. Manches mögen wir zur Kenntnis nehmen, mögen wir erkennen, mögen wir sehen, anderes wiederum wissen wir vielleicht gar nicht. Aber wir wissen, dass die Dinge, die bei uns nicht gut laufen, dir keine Ehre geben, dich verunehren und auch unsere Mission gefährden. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, uns selbst recht zu erkennen und einzuschätzen. Dass wir im Sinne von Römer 14, 22 uns aufrichtig und ernsthaft prüfen, sehen, ob wir wirklich auch gut im Glauben stehen und moralisch konsequent und treu handeln. Bitte hilf uns ganz besonders, Herr, wenn wir Sünde bei anderen wahrnehmen, wenn wir sie warnen, wenn wir sie zurückgewinnen wollen, wenn wir ihnen helfen wollen, von schlechten, von falschen Wegen wieder abzukommen. Hilf uns bitte, die richtigen Worte zu finden. Hilf uns, das in deinem Geist, Herr Jesus, zu tun, in der liebevollen Haltung, die auch du damals hattest, mit der Geduld, mit der Barmherzigkeit, aber auch mit der nötigen Konsequenz. Bitte hilf uns auch, Herr, dass wir unseren Körper als das erkennen, sehen und vor Augen haben, was er wirklich ist, nämlich dein Tempel, Tempel des Heiligen Geistes, und dass wir ihn entsprechend ehren, wertschätzen und auch pflegen. Danke, Herr, dass du in deinem Wort uns klare Richtlinien gegeben hast, wie wir auf uns Acht geben können. Hilf uns, das so auch umzusetzen. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.